Wir beten ein Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es um den zweiten Heiligen in unserer Reihe, nachdem wir letzten Monat uns die Mutter Gottes betrachtet haben, als das Urbild eines Christen sozusagen, die größte aller Heiligen. Geht es heute um einen Mann, der das Christentum sicher, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, geprägt hat wie kaum jemand anderer. Nämlich, wenn man sozusagen die theologische Systematisierung unseres Glaubens hernimmt, nämlich der Apostel Paulus. Seine Gestalt selbst ist eigentlich schon unglaublich interessant. Ich weiß nicht, ob es darüber Abhandlungen gibt, ich kenne keine, wie das zu verstehen ist, inwiefern Paulus Apostel ist. Christus hat ja 12 Apostel gewählt. Dieses 12er-Kollegium gemahnt natürlich an die 12 Stämme Israels. Die Kirche ist gewissermaßen das neue Israel, wieder die Zahl der Vollständigkeit, 12, das umfasst alles. Aber schon vor Tod und Auferstehung Jesu, also bevor sozusagen das Heil sich ganz erfüllt, ist einer der Apostel untreu geworden, hat Jesus verraten und hat sich selbst ja auch erhängt, Judas, sodass nach der Auferstehung jemand nachgewählt wurde, nämlich Matthias. Und die Voraussetzung war, er musste Zeuge der Auferstehung sein, damit das 12er-Kollegium wieder voll wird. Und plötzlich taucht wie aus dem Nichts dann noch ein 13er auf, sozusagen. Ja, oder wenn man will, ein 14er, ja, Paulus, der sich selbst einmal bezeichnet als den Unerwarteten, die Missgeburt. Der sagt, die anderen sind die Überapostel, aber sich schon als Apostel wieder sieht. Ja. Wie gesagt, ich kenne keine Überlegungen der großen Theologen darüber, womöglich gibt es die. Was ich mir mal zusammengereimt habe, ist wahrscheinlich, dass das ja alles kein Zufall war, dass das durchaus etwas ist, was die Vorsehung auch sozusagen als ein Zeichen uns geben will, dass wirklich dieses 12er-Kollegium aufbricht in die Welt hinein, weil genau diese Rolle spielt ja Paulus auch. Dass plötzlich die Zahl mehr oder minder die abgeschlossene Zahl der 12, so wie die 12 Stämme Israel sozusagen das eine Volk ausgemacht haben, jetzt das 12er-Kollegium der Kirche nicht missverstanden werden darf als ein nach innen gekehrter Kreis, sondern doch Paulus plötzlich aufbricht, da kommt noch einer dazu. Und wie gesagt, das, was er getan hat in seinem Wirken, gerade die Heidenmission, die ist ja genau das, dass man über das auserwählte Volk hinausgeht, und wirklich klar macht, dass jeder dazu berufen ist, zu Christus zu finden. Auch die Heiden berufen sind, Christen zu werden. Das war ja ein Streitthema auch in der jungen Kirche. Paulus selber, um auf sein Leben zu schauen, war ein unglaublich kluger Mensch einfach. Der war sehr gelehrt, er war Pharisäerschüler. Er ist zwar in Tarsus geboren, ist aber wahrscheinlich, nimmt man an, es nimmt einmal selbst Bezug darauf, in Jerusalem bei einem berühmten Gelehrten erzogen worden, war also auch selbst ein Schriftgelehrter, ein Pharisäerschüler, war voller Eifer, hat unglaubliche Fähigkeiten auch gehabt. Ursprünglich stammt er aus Tarsus, das ist heutige Türkei, Kleinasien, aus einer Familie von Zeltmachern. Man überlegt sich, wie kommt das? Womöglich ist seine Elterngeneration, also seine Eltern selbst waren Migranten, nämlich dass sie fliehen mussten, womöglich aus Galiläa, wegen römischer Verfolgung schon, oder weil die Römer dort gewütet haben. Und er sozusagen in der zweiten Generation dort in einer starken jüdischen Gemeinde, die es dort gegeben hat, aufgewachsen ist. Aber der Grund, also ein wichtiger Aspekt davon, dass er dort aufgewachsen ist, dass er in Tarsus das römische Bürgerrecht erworben hat. Aber von Geburt an römischer Bürger war. Das wird später von Bedeutung sein, auch für sein Leben. Das war etwas, was nicht selbstverständlich war. Römischer Bürger zu sein, hat sehr viele Privilegien mit sich gebracht. Wir kennen den Saulus und den Paulus, und das wird immer so dargestellt, vom Saulus zum Paulus zu werden und so weiter. Das ist in Wirklichkeit nicht so gewesen, dass er sozusagen zuerst der böse Saulus war und dann der gute Paulus geworden ist, sondern es erklärt sich genau aus diesem Leben in zwei Welten, in der jüdischen Welt und in der hellenistischen, römischen Welt. Saulus ist natürlich der Name des großen jüdischen Königs Saul, den er getragen hat. Und es war durchaus üblich, wenn Juden dann sozusagen auch im römischen Umfeld gelebt haben, dass sich einen ähnlich klingenden römischen Namen genommen haben. Paulus war ein gängiger römischer Name, und zwar hat er sich Paulus genannt. Das hat mit Saulus nichts zu tun, aber er selbst hat sich dann immer als Paulus bezeichnet, eben auch, weil er diese Mission gehabt hat für die Heiden. Aber es war nicht sozusagen, das ist theologisch nicht haltbar und nicht richtig, dass sozusagen vom Saulus zu Paulus werden, dass Saulus was Negatives gewesen wäre. Ja, Saulus ist der Name des Königs Sauls gewesen, nachdem er benannt war. Das war üblich eben, wie gesagt, sich so zwei Namen zu führen, damit man sich in beiden Welten bewegen kann. Paulus kommt ja schon vor, bevor seine Bekehrung in der Apostelgeschichte, nämlich als die Steinigung des Stephanus geschildert wird. Damals legten die Männer ihre Kleider, damit sie also fleißig ausholen können mit den schweren Steinen, die sie auf Stephanus werfen wollten, sie legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Wird einmal jemand gesagt, wahrscheinlich war er zu schwächlich, um da mitzumachen oder sonst etwas. Er hat auf die Kleider aufgepasst, während Stephanus gesteinigt worden ist. Und er war damit einverstanden. Ja. Später tritt er dann deutlicher noch in Erscheinung, nämlich als er sich hervortut als der große Verfolger der jungen Christengemeinde. Er hat sehr offiziell von den Autoritäten, den jüdischen Autoritäten, Briefe bekommen, Vollmachten bekommen, um die Christen zu verfolgen, einzufangen, zu fesseln, sozusagen ihrer Bestrafung zuzuführen. Und das hat er mit einem sehr, sehr großen Eifer verfolgt. Er hat ein großes Sendungsbewusstsein gehabt, dass das Christentum wieder unterdrückt werden muss. Ja. Dann ist das berühmte Damaskus-Erlebnis gewesen, dazu später noch genaueres, aber wir kennen die Bekehrung des Paulus, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Die persönliche Begegnung mit Christus. Und man hat so den Eindruck, mit einem Schlag die Erkenntnis Christi. Er war natürlich schon gelehrt in den Schriften, aber was das Evangelium bedeutet, hat er wie eingegossen bekommen. Er hat sofort eigentlich auch mit der Verkündigung begonnen, hat das dann aber sehr wohl der Kirche vorgelegt später, ob das die richtige Verkündigung ist. Also er hat sich immer der Autorität der Kirche untergeordnet, aber er war das, was man vielleicht einen Charismatiker nennt. Ja. Das habe ich selbst schon erlebt, auch bei Menschen, die sich bekehren, die oft ganz fernstehend sind, aber dann eine Begegnung mit dem Herrn haben und wie mit einem Schlag sich auskennen. Ganz genau wissen, dass, ja, das geht in die richtige Richtung, das stimmt was nicht, das geht in die falsche Richtung, gar keine theologische Bildung noch haben und so weiter, sondern das gibt es, dass der Glaube eingegossen wird auch. Ja. Bei Paulus dürfte es genauso etwas gewesen sein. Er hat seine große Berufung darin gesehen, das Evangelium wirklich allen zu verkünden, nämlich auch den Heiden. Das hat zu Konflikten geführt, weil es dann Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, wenn jemand Christ werden will, wenn jemand Jesus nachfolgen will, dann muss er natürlich zuerst Jude werden, sprich sich beschneiden lassen. Da geht es aber nicht nur um diesen einen rituellen Schritt, sondern es geht darum, er muss das gesamte jüdische Gesetz annehmen und dann kann er als Jude auch Christ sein. Und das hat Paulus anders gesehen und hat sich damit auch durchgesetzt. Es hat das sogenannte Apostelkonzil gegeben, wo man sich darauf geeinigt hat, dass das in Ordnung ist, dass man, wenn man getauft wird, zu Christus kommt, ohne vorher Jude werden zu müssen. Das ist auch noch genauer ist das zu später. Wichtig sind seine Missionsreisen. 3 große Missionsreisen nimmt man an, die er gemacht hat, die er auch selbst beschreibt. Immer weiter sozusagen nach Kleinasien, nach Griechenland, zuerst nach Zypern auch, nach Griechenland, immer wieder zurück nach Jerusalem, um dann auch die Spenden, die er gesammelt hat in den Gemeinden, der Urgemeinde in Jerusalem zu bringen. Das war nämlich die Ärmeren, die Urgemeinde, die Gemeinden in Kleinasien haben mehr Geld gehabt. Und schließlich dann bis nach Rom. Er hat Pläne gehabt, bis nach Spanien zu gehen. Das war damals sozusagen das Ende der Welt. Also wirklich bis zum Ende der bekannten Welt. Aber das ist anders gekommen, denn er wurde in Jerusalem verhaftet. Es hat also wirklich Pläne gegeben, ihn zuerst zu lynchen eigentlich. Und es war fast ein Schutz, als die Römer ihn festgenommen haben. Und man hat nicht so wirklich gewusst, was man mit ihm machen soll. Woraufhin er dann an den Kaiser appelliert hat. Das war ein Recht eines römischen Bürgers. Wenn es ein Verfahren gibt, sozusagen aus höchster Instanz, kann man sagen, ich will vom Kaiser gerichtet werden. Und deswegen musste er nach Rom geschickt werden. Womöglich war das auch ein Plan, sozusagen bis in das Zentrum der damaligen Welt zu kommen, um dort besonders wirkungsvoll das Evangelium verkünden zu können. Hat ja auch funktioniert. Dort hat er allerdings, nicht gemeinsam, aber ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie der Apostel Petrus, ersten Bischof von Rom, dann das Martyrium erlitten, allerdings eben auf eine unterschiedliche Art und Weise. Petrus ist gekreuzigt worden, das heißt mit dem Kopf nach unten, weil er sich nicht für würdig befunden hat, genauso zu sterben wie Christus. Paulus ist enthauptet worden, deswegen, weil römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Das war die Strafe für Sklaven, für Minderwertige. Paulus musste enthauptet werden in Trefontane, ist heute noch ein Wallfahrtsort in Rom, am Rande von Rom. Trefontane deswegen, weil der Legende nach, ist nicht biblisch, bei der Enthauptung der Kopf dreimal am Boden aufgeschlagen sein soll und überall, jedes Mal wie aufgeschlagen ist, ist eine Quelle entsprungen. Also heute noch gibt es die Kirche mit 3 Quellen in der Kirche. Also schöner Wallfahrtsort. Das ist nicht das Wesentliche der Verkündigung des Paulus, aber das ist eine Legende, aber jedenfalls, dass er in Rom sozusagen eigentlich mit Petrus, auch an anderer Stelle zwar und auf eine andere Art, das Martyrium erlitten hat. Das Schöne am Apostel Paulus ist, er ist ja nicht sozusagen ein Theologe, der irgendwo auf einer Universität gelehrt hat und auch recht interessante Ideen geliefert hat, sondern Paulus gehört zur apostolischen Zeit. Die Kirche glaubte daran, dass die Offenbarung abgeschlossen ist, erst mit dem Tod des letzten Apostels. Dass das, was Gott uns mitteilen will, auch noch in den Schriften des Neuen Testaments, deswegen sind sie eben darin enthalten, zu finden ist, Paulusbriefe an der Apostelgeschichte und so weiter, da zeigt sie noch, was Gott uns offenbaren will. Alles, was danach kommt, ist eigentlich nur noch schauen, was wir da geschenkt bekommen haben. Da kommt nichts Neues mehr dazu. Ja? Sondern es geht dann nachher, das Leben der Kirche, die Theologie der Kirche ist nachher nur noch die Entfaltung dieser Lehre. Paulus gehört aber noch zu der Zeit, in der sozusagen die Offenbarung stattfindet, auch durch den Apostel Paulus. Und das Schöne an ihm ist, wie eigentlich bei allen, aber bei ihm wird es besonders deutlich, dass seine Theologie so ganz eins ist mit seinem Leben. Dass die Dinge, die er gelebt hat, die er auch erleben musste teilweise, sich sozusagen, die er dann umsetzt, auch in die Systematisierung unseres Glaubens. Und das ist ja wichtig für die Kirche, dass man es auch sozusagen als Theorie begreift und nicht nur sozusagen das gelebte Beispiel hat. Das ist sicher eines seiner ganz großen Verdienste. Deswegen möchte ich, man könnte bei Paulus natürlich ständig jetzt Texte von ihm lesen, das wird sich zeitlich nicht ausgehen, aber jeder ist eingeladen, sich einen Paulusbrief einmal wirklich herzunehmen, von A bis Z durchzulesen. Sehr spannend, auch wenn man weiß, in welchem Kontext er geschrieben ist und so weiter. Aber weil es eben für ihn sehr wichtig ist und für seine ganze Theologie möchte ich gerne vorlesen aus der Apostelgeschichte, seine Bekehrung, das berühmte Damaskus-Erlebnis. Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihm plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war 3 Tage blind und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Er antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade. Und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Und genau das geschieht dann auch. Ja. Nicht nur die Hände werden ihm aufgelegt, er wird selber ein Christ. Er wird sozusagen einer, selbst ein Anhänger des neuen Weges, um es so zu sagen, findet selbst zu Christus. Wenn man sich das genau anschaut, wie das nämlich auch beschrieben wird, Lukas war ja unter anderem auch einer der Begleiter des Paulus, also der hat das sicher sehr authentisch geschildert, dieses Ereignis, dann kann man an dem, was Paulus hier erlebt, schon vieles sozusagen sehen, was der Ursprung für seine Lehre ist. Zuerst einmal dieses starke Wort Christi, der Paulus sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das ist ein ganz zentraler Punkt dann für Paulus, dass er nicht unterscheidet zwischen Christus und der Kirche. Christus wird ja nicht verfolgt, Christus ist auferstanden, ist im Himmel. Derjenige, den Paulus verfolgt, das sind die Jünger Jesu. Ja? Aber es ist eben der Leib Christi. Die Lehre vom Leib Christi ist ganz ein zentraler Punkt in der paulinischen Theologie. Christus identifiziert sich voll und ganz mit seiner Kirche. Sehr wichtig auch für uns heute, ja, dazu noch später mehr. Und deswegen auch eben ein wichtiger Punkt in der Lehre des Paulus. Christus und Kirche, die sind eins. Und was macht Christus? Er sendet ihn zu Hananias. Er sendet ihn in die Kirche hinein sozusagen. Paulus ist sicher auch ein sehr, wie soll ich sagen, ein Mensch, der eigene Wege geht und so weiter, aber er wird immer wieder rückgebunden, auch später dann, an das, was die Kirche macht. Und das ist auch sehr wichtig. Auch das wird er später sehr schön dann auch erklären, dass kirchliches Leben eben nicht das Leben von lauter Individualisten ist und jeder macht, was er will und irgendwie schaut man dann, ja, passt eh halbwegs, sondern dass das aufeinander hingeordnet ist. Und schon ganz im ersten Moment seiner Berufung geschieht das. Er wird hineingesandt in die Kirche, er soll sich diesen Hananias anvertrauen. Der soll zu ihm kommen, der soll ihm die Hände auflegen, durch ihn wieder sehend werden. Aber auch dieses Blindwerden ist ganz wesentlich. Das muss man sich jetzt wirklich auch vor Augen halten. Man kann sich die Szene ja vorstellen. Da kommt der kraftvolle Paulus mit Begleitern und die haben also Aufträge, sie haben Autorität, sie haben also die Seile schon mit denen sie die Christen alle fesseln können. Und das ist also ist ja auch was Gewaltiges im wahrsten Sinne des Wortes. Also das sind keine Duckmäuser. Also so setzen wir jetzt einmal die Wahrheit durch. Und plötzlich begegnet der Christus und er wird blind. Angewiesen, da ist nichts Kraftvolles mehr. Er muss sich führen lassen. Ja. Es ist hilflos. Und sozusagen durch die Hananias, der ihm die Hände auflegt, wird er wieder sehend erst. Das ist sicher etwas, was ihm schon von Anfang an klar gemacht hat, wie es läuft im Reich Gottes. Das ist etwas, was er später ganz deutlich machen wird. Er ist abhängig von der Gnade Gottes. Nicht das, was er alles kann und gelernt hat und weiß ich was, sondern das, was Christus in ihn hineinlegt. Später wird er schreiben, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, das ist ganz wichtig, die Gnadenlehre des Paulus. Dem Hananias wird gesagt, er wird den Paulus finden. Und wie erkennt er ihn? Das ist der gerade betet. Auch das finde ich wahnsinnig schön. Also Das wird eine Weile gedauert haben, wir sind im Orient, das geht nicht zack, zack und anrufen und der eilt hinüber, wird nach 2 Tagen oder zu ihm gekommen sein. Diese Tage hat Paulus im Gebet verbracht, diese Zeit. Das heißt, ganz wichtig auch für diesen Apostel, der, kann man sagen, der aktivste aller Apostel ist, also so viele Missionsreisen und Gemeinden gegründet oder irgendwas, Paulus hatte keiner sonst, auch wenn man so will, der erfolgreichste, wenn man noch äußere Maßstäbe anlegt und so weiter. Es muss beginnen für ihn mit dem Gebet. Ja, er wird einmal richtig allein gelassen, wenn man so will, damit er betet. Ja, und das ist sozusagen sein Kennzeichen. Der Ananias ist geschickt, geht zu dem hin und du erkennst ihn daran, dass er betet. Ja, ganz wichtig für einen so aktiven Menschen wie den Paulus, dass das die Grundlage ist. Ja, die Aktion aus der Kontemplation heraus. Später wird es oft sein, wenn er aufbricht zu neuen Reisen, es wird gebetet. Es wird ganz bewusst für den gebetet, der jetzt aufbricht und so weiter. Aber natürlich, sofort beginnt Paulus Zeugnis zu geben. Ja. Das hat dann auch Verunsicherung in der jungen Gemeinde hervorgerufen, das muss man sich vorstellen, Paulus kommt, Hilfe, ja. Wir sind in Gefahr und plötzlich ist derselbe Paulus, da gibt es einen neuen, der predigt die ganze Zeit von Christus und versucht alle fürs Christentum zu bekehren, und das soll der Paulus sein, das kann es ja nicht sein, da stimmt was nicht oder so, ja, was ist das für ein neuer Trick? Also das war eine schwierige Situation. Aber für Paulus war das völlig klar, sobald der Christus begegnet ist, er muss sofort Zeugnis geben von ihm. Er hat sofort damit begonnen. Ja. Eine echte Bekehrung hat immer diese Folge, dass man den Drang hat, von Christus zu erzählen. Dass man gar nicht anders kann. Ja. Jemand, der sagt, ich habe Christus ganz im Herzen, aber ich behalte ihn für mich, da stimmt was nicht. Ja. Das stimmt auch nicht, wenn die Kirche als Ganze das sagt. Wir sind so froh, dass wir da eine schöne Gemeinschaft haben, aber wir igeln uns jetzt einmal ein, damit das niemand mitbekommt. Da stimmt was nicht. Ja. Der Glaube muss immer missionarisch sein. Jetzt haben wir kommenden Sonntag Missionssonntag. Das ist nicht nur, dass wir denken an andere Länder, wo halt missioniert wird, sondern das soll uns alle ein bisschen anstacheln, missionarisch zu werden. Ja. Und Paulus ist, wenn man so will, der Missionar schlechthin. Das hat sofort begonnen durch seine Bekehrung. Die Bekehrung ist die Grundlage für seine Mission. Ja. Vorher hätte er kein Missionar sein können. Wäre sehr unglaubwürdig gewesen. Er musste sich selbst bekehren. Ich möchte noch eine zweite Stelle vorlesen, weil es so schön ist, finde ich, die sehr viel später erst, also einer sehr viel späteren Zeit handelt, aber Paulus hat ja auch innerhalb der Kirche einige Gegner gehabt. Das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen, dass es das in der Kirche gibt, dass man da untereinander verschiedener Meinung ist, aber damals war das eben so. Und er musste sich immer wieder verteidigen und er hat das natürlich nicht nur fromm, sondern oft sehr geschickt auch gemacht. Und im 2. Korintherbrief, im 11. Kapitel, gibt es die sogenannte Narrenrede. Ja. Und da zählt Paulus auf, Narrenrede heißt deswegen, weil er sagt, ich bin jetzt einmal wie ein Narr und tu so, als ob das was Wichtiges wäre, was ich schon geleistet habe. Ja. Weil völlig klar ist, das Reich Gottes funktioniert nicht so, dass jeder sich brüstet. Aber ich finde es ganz schön, das ist natürlich ein rhetorischer Trick, weil dadurch zählt er alles auf, was er für Christus schon erlitten hat. Und ich finde es recht schön, dass das überliefert ist, weil dadurch sieht man mal, was dieser Mensch alles gemacht hat. Also, noch einmal sage ich, keiner soll sich für einen Narren halten. Tut es aber doch, dann lasst mich auch als Narren gewähren, damit auch ich ein wenig prahlen kann. Was ich jetzt sage, sage ich nicht im Sinne des Herrn, sondern sozusagen als Narr im falschen Stolz des Prahlers. Da viele Menschen im Sinn dieser Welt prahlen, will auch ich einmal prahlen. Ihr lasst euch die Narren ja gern gefallen, ihr klugen Leute. Ich finde das auch recht witzig eigentlich. Ja? Denn ihr nehmt es hin, wenn euch jemand versklavt, ausbeutet und in seine Gewalt bringt, wenn jemand anmaßend auftritt und euch ins Gesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dazu bin ich allerdings zu schwach gewesen. Womit aber jemand prahlt, ich rede jetzt als Narr, damit kann auch ich prahlen. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams, ich auch. Sie sind Diener Christi, jetzt rede ich ganz unvernünftig, ich noch mehr. Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. 5-mal erhielt ich von Juden die 39 Hiebe. 5-mal ausgegeißelt worden. Geißelung hat bedeutet, dass man womöglich dran stirbt. Das war 5-mal wirklich, also Dreimal wurde ich ausgepeitscht. Einmal gesteinigt. War natürlich auch geplant, ihn umzubringen. Dreimal erlitt ich Schiffsbruch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Um von allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden hin. Wer leidet unter seiner Schwachheit, ohne dass ich mit ihm leide? Wer kommt zu Fall, ohne dass ich von Sorge verzehrt werde? Wenn schon geprahlt sein muss, muss ich mit meiner Schwachheit prahlen. Gott, der Vater Jesu des Herrn, er, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus ließ der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener bewachen, um mich festzunehmen. Aber durch ein Fenster wurde ich in einen Korb die Stadtmauer hinuntergelassen und so entkam ich ihm. Also, wie gesagt, das ist ein rhetorischer Trick, den er anwendet. Aber dadurch ist uns diese Aufzählung erhalten geblieben, was dieser Mann wirklich durchgemacht hat. Also unvorstellbar eigentlich. Da sind viele Dinge dabei, an denen viele schon einfach gestorben sind, die er alle überlebt hat und er muss sicher körperlich gewaltig auch schon Schaden genommen haben an diesen Dingen. Das ist sozusagen das Leben, auf das wir schauen können. Das ist bei großen Heiligen immer so schön, dass man sozusagen ein lebendiges Wesen vor sich hat. Gerade so jemand wie Paulus, der sozusagen die Struktur der Theologie entwickelt hat, hat ein sehr glaubwürdiges Leben gelebt. Als zweiten Schritt ist es dann immer schön, zu seiner Lehre zu kommen. Und nochmal, das ist jetzt nicht sozusagen eine theologische Meinung, sondern Paulus ist wirklich als Apostel auch berufen gewesen, sozusagen die Lehre umfassend darzustellen. Deswegen sind das natürlich jetzt sehr, sehr grundlegende Dinge, um die es hier geht, aber die er oft genug verteidigen musste gegen jüdische Theologen, auch gegen Meinungen in der Kirche, die vorher geherrscht sind und so weiter. Das erste Mal, das sind Sachen, wo wir uns denken, ja, wissen wir doch eh, aber dass alle durch Christus gerettet sind. Ja. Und zwar alle. Dass Christus für alle gestorben ist. Das ist die Grundlage für die Heidenmission. Die erste Meinung war, Christus selbst sagt das noch, ich bin nur zu den Kindern des Hauses Israel gesandt. Und dass man der Meinung sein konnte oder gemeint hatte, der Meinung zu sein, dass man sich um das Volk Israel bekümmert. Das Volk Israel muss jetzt seinen Erlöser erkennen und wenn das geschehen ist, ist alles wunderbar und das war's dann. Ja? Weil das Volk Israel das auserwählte Volk ist. Das auserwählte Volk ist Israel und ist es bis heute. Darauf legt auch die Kirche großen Wert. Diese Berufung ist niemals genommen worden von dem Volk Israel. Allerdings, deswegen spricht auch Christus solche Sachen, wie er sagt, ich bin nur zu den Kindern des Hauses Israel gesandt. Und erst nach der Auferstehung geht von Christus der Befehl, geht zu allen Menschen, macht alle Menschen zu seinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Erwählung des Volkes Israel ist dazu da, um sozusagen der Eingang für die ganze Welt zu sein, der Eingang für das Heil für die ganze Welt. An diesem einen Volk soll man erkennen, was es bedeutet, Gott anzunehmen, die Erlösung anzunehmen, zu erkennen, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Das heißt, alles im jüdischen Volk passiert. Christus hat voll und ganz als Jude gelebt. Ja. Deswegen bleibt das Volk Israel immer das auserwählte Volk. Und es ist die große Tragödie der Heilsgeschichte, dass das Volk Israel nicht wirklich vollständig Christus angenommen hat. Das kann man sozusagen auch als die Ursache sehen, dass es zwischen Christen und Juden immer so eine besondere Nähe gegeben hat, die auch besondere Konflikte hervorgerufen hat. Man fragt sich, warum gerade mit Juden es solche Konflikte gegeben hat, wo man dann eigentlich schon seit 1000 Jahren gemeinsam auch gelebt hat, auch in Europa und so weiter. und dass nie zu einer Vermischung gekommen ist, die Juden immer extra gelebt haben, bei uns durften sie kein Land besitzen und so weiter. Für mich ist immer der Vergleich, dass den Streit, den man mit einem Bruder hat, viel schlimmer ist als ein Streit mit einem Fremden. Gerade weil man sich so nahe ist. Ja? Und immer so ein bisschen die Christen, die beleidigt waren, dass das Volk Israel Christus immer noch nicht angenommen hat. Dass immer der Vorwurf war. Ja? Man hat dann eine sehr schöne Formulierung später gefunden, aber das können wir bei Paulus alles finden natürlich schon, der selbst Jude war. Sie sind unsere älteren Brüder. Ja? Ein Jude, der Christ wird, nimmt keine neue Religion an. Bis heute ist das so. Ja? Ein Jude, der Christ wird, er nimmt seinen eigenen Glauben zur Gänze an, weil da gehört Christus dazu. Ja? Ein Moslem, der sich taufen lässt, der verlässt seine Religion und nimmt eine neue Religion an. Bei den Juden ist das nicht so. Benedikt XVI. Hat dann etwas sehr Interessantes gesagt. Sagt, bezeichnen wir die Juden nicht mehr als unsere älteren Brüder. Weil, auf den Gedanken ist vorher niemand gekommen, die älteren Brüder kommen immer sehr schlecht weg. Ja, Jakob und Esau und Jakob und der verlorene Sohn ist der jüngere Bruder und immer der jüngere Bruder gewinnt immer. Ja, der ältere Bruder geht immer leer aus. Das gibt es in vielen Stellen auch im Alten Testament. Und Benedikt hat vorgeschlagen, was ich sehr, sehr liebenswürdig finde, zu sagen, bezeichnen wir sie als unsere Väter im Glauben. Das ist auch nicht ganz respektlos. Ja. Aber das ist eben wichtig und das beschreibt Paulus, dass die Kirche aus dem jüdischen Volk hervorwächst, aber eben sich öffnet für die ganze Welt. Wie gesagt, er musste sich in der Kirche damals damit durchsetzen. Das war ein Gedanke, der war für viele zu revolutionär. Er hat im 11. Kapitel des Römerbriefs ein sehr schönes Bild dafür gefunden, das wir uns alle zu Herzen nehmen können, weil wir alle miteinander, die wir da sind, sind Heidenchristen. Ich weiß nicht, ob jemand jüdische Abkunft ist. Aber alle, die es nicht sind, sind sozusagen die zweite Wahl. Wir sind die Heidenchristen, nicht keine Judenchristen. Weil Paulus beschreibt es so, dass man einen unedlen Baum veredeln kann, wenn man einen edlen Zweig einpropft. Dann ein Obstbaum oder so. Ich weiß nicht, ob es Obstbaum gibt, oder Sie kennen nicht aus, sehr gut. Also wenn man das macht, dann wird dieser Baum veredelt und bringt dann erst die Früchte hervor. Und was ist jetzt passiert? Es gibt bereits den edlen Baum des Judentums und wir sind der unedle Ast, der da eingepfropft wird. Das bringt dem edlen Baum nichts. Aber für diesen Ast bringt es was. So müssen wir uns verstehen, als Heidenchristen. Ja? So beschreibt das Paulus. Ich finde das ein sehr, sehr schönes, treffendes Bild. Und die Auserwählung des Volkes Israel gilt jetzt sozusagen für die ganze Welt. Die Kirche ist das neue Israel. Aber nicht im Sinne eines Ablösens, sondern der Erfüllung. Ja. Das ist einmal das Erste, weil durch Christus eben alle gerettet sind. Ja. Christus ist nicht nur für das jüdische Volk gestorben, sondern für die ganze Welt. Der zweite große Punkt, den man in der Lehre des Paulus sehen muss, ist die Lehre über die Kirche. Ich habe das schon gesagt, dass das schon bei seiner Bekehrung ganz klar war, wenn Christus ihn fragt, warum verfolgst du mich? Christus und die Kirche sind eins. Paulus hat die Lehre vom mystischen Leib Christi entwickelt, der die Kirche also bis heute begleitet. Wir sind Glieder an seinem Leib. Christus ist unser Haupt, wir sind Glieder an diesem einen Leib. Das ist sehr wichtig, um alles, was in der Kirche geschieht, zu verstehen. Ein Leib zu sein, ist was anderes als Vereinsmitglied zu sein oder so. Ja? Irgendwie so, ein loser Verband. Ein Leib ist untrennbar miteinander verbunden. Und ein Leib kann nur funktionieren, wenn im Kopf die Entscheidungen gefällt werden. Und unser Kopf, unser Haupt ist Christus. Ja? Nicht der Finger bestimmt, wo es lang geht, oder sonst was, das Haupt bestimmt, wo es lang geht, aber der Finger ist Teil davon. Ja? Ist nicht unbeteiligt daran. Also dieses Bild ist, darüber könnte man lange meditieren. Es ist so schlüssig, dass wirklich klar ist, dass man auch ganz konkrete Fragen, die auftauchen im kirchlichen Leben, daran lösen kann. Wenn wir wirklich der Leib Christi sind, wie funktionieren wir dann? Beispielsweise 12. Kapitel im 1. Korintherbrief, dass es in der Kirche verschiedene Aufgaben gibt und dass das keine Wertung ist, wenn der eine Finger ist und der andere Fuß ist und der nächste ist der Mund und der nächste ist das Ohr und so weiter. Ja? Dann ist das, dann ist es sinnlos, wenn ein Organ zum anderen sagt, warum bin ich jetzt nicht der Mund? Ja? Eine Diskussion, die wir heute dauernd führen, warum darf ich nicht das machen, der schon und so weiter, das versteht überhaupt nicht, was Kirche ist, nämlich der mystische Leib Christi. Wir sind alle Glieder an dem einen Leib mit verschiedenen Aufgaben. Ja? Und Christus ist aber das Haupt. Und gleichzeitig ist diese Kirche die Ausspenderin der Gnade, die von Gott kommt. Ja? Die mit Christus in Verbindung sein zu wollen, ohne die Kirche, ist für Paulus, kommt, ist keine Dimension. Ja? Ich folge jetzt Christus nach. Dieses Bild von den verschiedenen Gnadengaben in der Kirche im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefs kommt als Erklärung, nachdem er einen Disput behandelt, wo es in Korinth eben eine Entzweihung gegeben hat, wo sagen, wir halten zu Apollos, das war eben auch einer der Evangelien, wir halten zu dem und wir halten zu Kephas und wir halten zu Paulus und dann gibt es noch manche, die sagen, wir halten zu Jesus. Ja. Und er sagt, wie absurd das ist. Ja, und beschreibt dann eben die Kirche als den mystischen Leib. Das betrifft auch dann die Gemeinden, die er gegründet hat. Auch das etwas, wo man viele Fragen, die heute die Kirche und auch Christen, auch nicht-katholische Christen beschäftigt, beantwortet, findet eigentlich. Dass für Paulus vollkommen klar war, dass es notwendig war, Gemeinden zu gründen, das war ja sein Hauptwerk, und dann diese Gemeinden zu betreuen. Die Briefe, die uns überliefert sind, sind ja die sozusagen die Briefe, die er geschrieben hat, nachdem er eine Zeit lang in der Gemeinde war und dann aber weitergezogen ist, die er geschrieben hat, um Fragen in der Gemeinde zu klären, also das Gemeindeleben zu stärken. Dort findet sozusagen Kirche vor Ort statt, aber niemals unabhängig von der anderen Kirche. Ja? Dass eine Gemeinde an sich sagt, wir sind jetzt die Kirche und die anderen gehen uns nichts an. Und deswegen ist das etwas, was heute zum Beispiel in vielen, was die katholische Kirche eben so stark betont, die eine Kirche, ja, die strukturiert ist, die dann natürlich Gemeinden hat, aber die nicht unabhängig voneinander sind. Im Gegensatz zu manchen, vor allem im evangelischen Raum vertretenen Ansichten, dass sozusagen die Gemeinde das Eigentliche ist, dort findet Kirche statt. Und dann habe ich jetzt, ich habe vor kurzem einen Taufschein gesehen, von jemandem, der dann katholisch geworden ist, aus einer amerikanischen evangelischen Gemeinde. Und dort ist es üblich, dass auf dem Taufschein draufsteht, woran diese Gemeinde glaubt. Glaubt diese Gemeinde an den dreifaltigen Gott und an die Taufe und an das Priestertum oder nicht oder was, weil manche glauben zum Beispiel an das Priestertum, manche wieder andere nicht und so weiter. Aber das steht da drauf, damit man sich auskennt. Ja? Das unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde. Ja. Das, als ob, und für Paulus ist vollkommen klar, dass es die eine Kirche ist, die sich in Gemeinden konkretisiert. Ja. Ganz zentral spielt dann natürlich die Feier des Herrenmahles eine Rolle, auch das kurz davor im 1. Korintherbrief geschildert. Sehr schön finde ich, ich lese die Stellen nicht alle vor, jeder kann das gerne nachlesen, wo es auch einen Konflikt gegeben hat, aber der auch sehr klärend ist und auch für unsere Zeit sehr wichtig ist. Nämlich damals war es üblich, dass es zuerst ein Sättigungsmahl gegeben hat, das abgeschlossen worden ist mit der eucharistischen Feier. Also da hat es keine eucharistische Nüchternheit gegeben, so wie heute, jetzt auf eine Stunde vor der Kommunion nichts essen. Und das hat auch einen sozialen Charakter gehabt, weil natürlich sehr viele arme Menschen auch Christen waren, also das war für sie die Möglichkeit, etwas sich satt zu essen, wenn sie am Abend gekommen sind von der Arbeit. Es hat viele Sklaven gegeben, die Christen waren und so weiter. Was ist dort passiert? Die ersten, die dort waren, waren natürlich die nichts gearbeitet haben, die haben auch schon mehr Geld gehabt, die haben ihr eigenes Essen mitgehabt, sonst haben sie mal aufgefressen, sodass wenn die Armen gekommen sind, nichts mehr davon da war. Und die Armen haben nichts mitbringen können zum Essen. Und die haben dann gehungert. Und jetzt schreibt Paulus, das macht er ihnen zum Vorwurf, Paulus, und dann schreibt er aber, das, was sie da tut, ist nicht mehr der Leib des Herrn. Das ist nicht keine Feier des Herrenmahles. Und er macht dann plötzlich überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen diesem lieblosen Handeln und der Sünde gegen sozusagen die mystische Vereinigung mit Christus in der Eucharistie. Ja? Und das ist ja etwas, was die Kirche immer beschäftigt, was ein großes Thema unseres jetzigen Papstes auch ist. Beides muss vorkommen. Das Frömmigkeitsleben, ja, das sakramentale Leben und das Leben der konkreten Nächstenliebe. Ja, wenn man das trennt, funktioniert es nicht mehr. Nämlich in beide Richtungen nicht. Wenn ich sage, ich bin nur fromm, die anderen sind mir wurscht, geht es nicht. Auch wenn ich sage, ich lebe nur die Nächstenliebe, aber das sakramentale Leben ist mir wurscht, funktioniert es auch nicht, ja, dass das wieder zusammengehört. Ja. Also das auch ein ganz zentraler Punkt kirchlicher Lehre, muss man sagen, wenn man von Paulus spricht, dass die Nächstenliebe, die Gottesliebe, übernatürliches Leben, natürliches Leben untrennbar miteinander verbunden ist. So funktioniert Christentum. Da ist das eben sehr schön an einem Beispiel sozusagen dargestellt. Aber auch, und das ist sehr interessant, Paulus als weltgewandter Mann hat ganz klar gemacht, dass das Christentum keine revolutionäre Bewegung ist. Das wäre ja die, hätte man ja sich denken können. So, jetzt kommen wir mit dem Evangelium, jetzt zeigen wir mal, wie die Welt funktioniert. Wir werden politisch sozusagen. Natürlich haben die Christen letztendlich die ganze Welt verwandelt. Also das ist uns heute gar nicht mehr so bewusst, aber auch wenn wir das Gefühl haben, dass das Christentum sozusagen nicht mehr vorkommt im politischen Leben, unsere gesamte Gesetzgebung und so weiter fußt auf christlichen Grundlagen. Die werden jetzt immer mehr ausgehöhlt, aber das, wie manches so völlig klar ist, warum darf ich meinen Nachbarn nicht bestehlen, wenn ich stärker bin, wenn ich die besseren Waffen habe, warum darf ich mir nichts wegnehmen? Könnte ja ein Recht sein. Ja? Warum ist das nicht so? Ja, warum darf ich jemanden, der mich meine Ehre gekränkt hat, nicht erschießen? In Albanien hat es noch bis lange Zeit die Blutrache gegeben. Das war völlig klar. Ich glaube, es war der Bruder von der Mutter Teresa, die als Albanerin aufgewachsen ist, musste fort, weil das sonst Opfer der Blutrache geworden wäre, beziehungsweise eigentlich verpflichtet gewesen wäre, selbst Blutrache zu üben, weil sein Vater umgebracht worden ist. Und hat sich da rausgenommen als Christ. Das war Anfang 20. Jahrhundert. Ja? Also das hat es in Albanien noch später auch noch gegeben. Vielleicht heute noch. Es gibt ganz andere Konzepte, ja? Dass für uns so klar ist, was eigentlich das Richtige wäre, ist schon ein Erbe des Christentums. Also das Christentum hat das Abendland gewaltig geprägt, aber eben durch das gelebte Christentum und nicht durch eine politische Bewegung. Und das ist ganz wichtig. Und ich finde, ein sehr, sehr eindeutiges Beispiel dafür ist, wie Paulus mit dem Konflikt umgeht, der im Philemonbrief abgebildet ist. Paulus sitzt wieder im Gefängnis, Onesimus, ein entlaufener Sklave, kommt zu ihm und Philemon ist sein Herr. Und der Philemon war bereits ein Christ, geht aus dem Brief hervor. Und der Onesimus hat im Gefängnis den Paulus gefunden, hat durch den Paulus erst zum Christentum gefunden, ist von Paulus getauft worden. Und das ist die Frage, was mache ich jetzt mit dem? Wenn ein Sklave entlaufen ist, hat man ihn normalerweise umgebracht. Das war die übliche Strafe. Also ihn zurückzuschicken, war durchaus mit Gefahren verbunden. Ja. Aber er hat ihn zurückgeschickt. Und hat ihm diesen Brief mitgegeben. Und der ist heute Teil der Heiligen Schrift. Und in dem Brief, der ist ganz kurz, steht eigentlich nichts anderes drin. Ich sage, ich schicke das den Onesimus zurück. Ich könnte von dir alles verlangen, lieber Philemon. Ja, du schuldest mir alles, weil du bist durch mich zum Glauben gekommen. Ja. Also er macht schon klar, Paulus hätte einen langen Exkurs schreiben können, dass Sklaverei und Christentum sie nicht vertragen und was weiß ich. Aber er macht was anderes. Er schickt ihn zurück und sagt, und er kommt jetzt zu dir zurück und er kommt als dein Bruder zurück. Und so lebe ich jetzt mit ihm. Was natürlich auch sehr praktisch war, weil Onesimus hätte keine Chance gehabt zu überleben als entlaufener Sklave. Dort hat er, wie wir annehmen dürfen, wahrscheinlich ein Leben geführt, das sehr viel anders war als das Leben eines Sklaven, wenn der Philemon das ernst genommen hat, das wollen wir annehmen. Aber das ist sehr schön. Das ist auch wieder die Antwort auf sehr konkrete Fragen, die sich heute stellen im politischen Leben. Wie sollen wir eigentlich die Gesellschaft verwandeln? Und da hört man auch in der Kirche sehr oft, da muss man doch dies machen und politisch tätig werden. Und also nicht, ich möchte nicht dagegen sprechen, dass Christen Politiker sind. Ja, das ist schon erlaubt und auch gut so. Aber der Weg der Kirche ist vor allem, das Christentum zu leben. Und wenn wir das machen, verwandelt sich die Welt. Ja, das ist das, was Paulus uns beibringt. Ganz wichtig in der Lehre des Paulus ist die Gnade. Die spielt eine ganz wesentliche Rolle. Gnade nennt man das, was Gott uns schenkt. Und er stellt das in direkten Gegensatz zum Gesetz. Und auch das war ein Konflikt, das muss man immer lesen vor diesem Hintergrund auch der Überlegung, ob Heiden, die jetzt zu Christus finden, Juden werden müssen, sich beschneiden lassen müssen, also das Gesetz annehmen müssen, mit den ganzen Speisevorschriften und sehr, sehr ausführlichen Vorschriften und so weiter. oder nicht. Und das, worum es eigentlich geht, ist, dass Paulus klar macht, was macht uns gerecht? Wodurch kommen wir zum Heil? Wodurch werden wir gerettet? Und da schreibt er ganz eindeutig, nicht durch das Gesetz. Aber er macht gleichzeitig klar, nicht weil wir die Gebote nicht mehr halten wollen oder sonst etwas, sondern weil es nicht unsere Leistung ist, dass wir gerettet werden. Wir sind von Christus erlöst, das ist ein reines Geschenk. Und selbstverständlich halten wir die Gebote, ja, weil wir erlöste Christen sind, weil wir in dieser neuen Wirklichkeit leben. Aber gerade er hat das gut gekannt als Pharisäerschüler, das pharisäische Denken war, ich gebe dem lieben Gott keine Chance, mich zurückzuweisen, weil ich bin so gut, ich mache alles richtig. Ja? Und dagegen wehrt er sich. Er hat das sozusagen heilsgeschichtlich gemeint, wird völlig klar. Sehr viel später, eineinhalb Jahrtausende später, wird von Martin Luther sozusagen wieder aufgegriffen, der das dann individualistisch versteht. Für Martin Luther war das ein ganz wichtiger Punkt, nur durch die Gnade wird man gerecht. Und er hat sich gegen die sogenannte Werksgerechtigkeit gewandt. Da hat er Ablassbriefe gemeint, die man kaufen kann, aber in Wirklichkeit auch alle guten Werke. Er hat gesagt, ich bin entweder rettet mich Gott oder rettet mich nicht. Ist ja nur sein Werk. Das kann man dann weiterdenken und sagen, dann ist eh wurscht, was ich mache. Und entscheidet das der liebe Gott. Ja? Gibt es auch dann Fortführungen dieser Theologie. Bei Paulus ist das gemeint für das Heilswirken Gottes als Ganzes. Ja? Wenn ich jetzt als erlöster Christ lebe, natürlich muss ich mich darum bemühen, die Gebote zu halten. Ja? Aber da geht es dann nicht mehr um Einhaltung von Speisevorschriften und gewissen Dingen, sondern das alles ist sozusagen Ausfluss meiner Beziehung zu Christus. Das ist natürlich schon etwas grundlegend anderes. Im Jakobusbrief heißt es, zeig mir deine Glauben ohne die Werke, ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Ja, also durch den Glauben, der äußert sich dann durch die guten Werke. Aber ist klar, glaube ich, was sozusagen, wo das die Henne und wo das Ei ist. Ja, nicht ich mache gute Werke und dann dadurch bin ich gerecht, sondern ich bin erlöst und deswegen werde ich gut. Ja, das ist ganz ein wesentlicher Punkt in der Lehre des Paulus. Dann auch die, wieder, wir können das alles sozusagen schon abgebildet finden in Bekehrungserlebnis des Paulus, diese Einheit von Glauben, von der Beziehung zu Christus und der Mission. Für Paulus war das vollkommen klar, dass er sich nicht ins stille Kämmerlein zurückziehen kann und sagt, schön ist, dass ich Christus gefunden habe. Was das selbstverständlich bedeutet, nämlich nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für die ganze Kirche, hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden. Ja. Und er hat also wirklich alles daran gesetzt, strategische Planung, Vernunft und alles, vollster persönlicher Einsatz, um diesen Auftrag Jesu, das ist ein Auftrag Jesu, geht hinaus in alle Welt, macht alle Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, um diesen Auftrag zu erfüllen. Er selbst war da auch am Weg. Das ist, finde ich, wahnsinnig berührend, wenn man die Apostelgeschichte liest, wie er selbst auch Erfahrungen machen muss. Wie macht er das? Er hat es halt einmal versucht, mit allem, was geht. Für mich kommt das so besonders deutlich zum Ausdruck, wenn man in der Apostelgeschichte vergleicht, eine Erfahrung, die Paulus macht, die sehr erfolgreich ist, und eine zweite, die unmittelbar darauf geschildert wird, die sehr erfolglos ist. Ich beginne mit der Erfolglosen im 17. Kapitel der Apostelgeschichte. Paulus schafft etwas, was unglaublich ist, eine Riesenchance. Er darf am Areopag in Athen sprechen, also das Zentrum der intellektuellen antiken Welt. Dort haben sich die Philosophen getroffen, dort hat man ihnen zugehört, da bist du gescheit. Also, wie heute auch, wenn der Papst vor der Vollversammlung der UNO reden kann, das ist doch gut, auch eine Riesenchance und so weiter. Also was macht Paulus? Er stellt sich dorthin und blöd war er ja nicht. Reden konnte er, konnte formulieren und hat also eine unglaublich kluge Rede gehalten. Und zwar hat er dort gesagt, ich sehe es jetzt fromme Leute, man muss die Leute abholen, wo sie sind. Ja. Und ich habe geschaut, eure Stadt mir angeschaut und da habe ich gefunden einen Altar, der ist draufgestanden für einen unbekannten Gott. Das hat man gemacht. Die Griechen waren vor allem abergläubisch. Sie wollten keinen aus dem Götterhimmel irgendwie kränken, beleidigen. Sagt, wenn wir einen vergessen haben, ist ja blöd, weil dann gehen die Geschäfte schlecht oder sonst was. Dann machen wir einen Altar für einen unbekannten Gott, damit niemand sozusagen uns einen Strick draus dreht. Die Römer haben das dann noch viel besser gemacht. Die haben immer, wenn sie ein Land erobert haben, gleich die Götter aus den Ländern genommen und mit ins Pantheon hineingestellt. Da hat man gleich alles dabei gehabt und so weiter. Ja? Also es war mehr pragmatisch. Aber er hat das dann daran aufgehängt, also dieser Altar, diesen unbekannten Gott, den verkündige ich euch jetzt. Und dann hat er von Christus erzählt, von Gott, der Mensch wird, der der Schöpfer aller Welt ist, der uns erlöst hat am Kreuz und so weiter. Und dann am Ende heißt, naja, ja, darüber wollen wir dich ein andermal hören und so weiter. Also das haben sie nicht ernst genommen. Eine geschliffen, tolle Rede, die eigentlich, und nur sehr wenige wurden Christen, haben sich taufen lassen. Also, obwohl das so klug war. Und davor hat er ein völlig anderes Erlebnis gehabt. Was ist da passiert? Paulus sitzt wieder mal im Gefängnis. Das wird im 16. Kapitel geschildert. Und es passiert ein Wunder. Ein Erdbeben kommt. Kraftvoll, machtvoll. Die Türen springen auf. Sie sitzen im innersten Kerker. Die Füße im Block und in Ketten. Das fällt alles ab. Und die Türen springen auf. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Ein machtvolles Eingreifen Gottes. Was ist die Folge? Der Gefängnishauptmann sieht das, denkt sich, die Türen sind alle offen, meine Gefangenen sind entflohen, ist verzweifelt und will sich ins Schwert stürzen, also Selbstmord begehen. Und dann rufen sie jetzt im innersten Kerker den Gefängnishauptmann zu, nein, tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Und also wenn man sich das jetzt überlegt, der sitzt im Gefängnis, das war sicher nicht sehr gemütlich mit Füßen im Block im innersten Gefängnis, Fenster haben sie hier feins gehabt, gekettet. Und dann passiert ein Wunder und aus Rücksichtnahme, übrigens vorher wurden sie noch ausgepeitscht, ja, aus Rücksichtnahme auf den Tempel, also auf den Gefängnishauptmann, damit er keine Schwierigkeiten bekommt, bleiben sie im Gefängnis sitzen. Ja. Und was passiert? Derselbe, der sich gerade noch umbringen wollte aus Verzweiflung, lässt sich taufen mit seinem ganzen Haus, bekehrt sich. Durch diese unglaublich liebevolle Tat des Paulus und seiner Begleiter. Ja. Also ich finde, das ist etwas, was dann Paulus natürlich selbst immer mehr auch geprägt hat. Die Verkündigung des Evangeliums geschieht durch die Liebe, die man erweist. Da wird es glaubwürdig. Noch so rhetorisch geschulte Reden und weiß ich was und geniale Möglichkeiten und eingefädelte Dinge, wie im Zentrum der antiken hochgeistigen Welt sprechen zu können und so weiter, das bringt weniger als eben die Liebe zu leben. Und dann kann man das Evangelium sozusagen glaubwürdig verkünden. Ja. Das hat Paulus interessanterweise, und das ist vielleicht recht tröstlich für uns, diese Erfahrung hat er gemacht und danach erst in Athen dann wieder geglaubt, er macht es anders besser. Also wir brauchen nicht verzweifeln, wenn es uns nicht immer alles gelingt, der Paulus selbst hat auch diesen Weg gemacht. Und dann noch schließlich, dass ohne dem gibt es die Theologie, die Lehre des Paulus nicht, die zentrale Rolle des Kreuzes Christi in der Lehre des heiligen Paulus. Er schreibt den Heiden eine Torheit, den Juden ein Ärgernis. Aber für die Christen ist es das Werkzeug zum Heil. Warum ist es für die Heiden eine Torheit? Was soll das für ein kraftvoller Gott sein, der am Kreuz stirbt? Der ist ja gescheitert. Ja. Das hat ja keinen Erfolg gehabt. Ja, ich finde das immer wieder gespiegelt in vielen Dingen, die es heute sogar auch in der Kirche gibt. Und ich sage, na Moment, das bringt ja nichts. Wie viele Leute kommen da oder so. Ja? Wenn man alle Dinge, die passieren, immer nur nach äußeren Maßstäben beurteilt. Ja? Und was unangenehm ist auch noch, na, das kann nichts Gutes sein. Ja? Den Heiden eine Torheit, das sind einfach Deppen. Den Juden ein Ärgernis. Weil man sagt, wenn die behaupten, dass der allmächtige Gott am Kreuz stirbt, dann beleidigen sie Gott damit. Deswegen ein Ärgernis. Ja. Wenn die glauben, dass das die Macht Gottes ist, ja, und auch das, die Macht Gottes ist seine Liebe. Und nirgendwo zeigt sich die Liebe Gottes, seine Größe und seine Herrlichkeit so sehr wie am Kreuz. Ja, das macht Paulus klar. Weil im Kreuz offenbart sich Christus in seiner Fülle. Weil nichts kann liebevoller sein, als sich selbst hinzuschenken. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde, sagt Jesus. Und das spielt dann auch im Leben des Paulus eine Rolle, dass er selbst das Leid nicht nur immer als das Lästige sieht, als das zu Vermeidende, sondern durchaus als den Weg zur Herrlichkeit, den Weg zu Christus, den Weg in den Himmel. Ja? Dass das, was in Christus passiert ist, auch sozusagen der Weg des Christen ist. Ich ergänze an meinem Leib, was an den Leiden Christi noch fehlt, schreibt er mal. Ich weiß die Stelle jetzt nicht. Ja. Das ist ohne dem Kreuz gibt es Christentum nicht. Das Kreuz immer wegzudiskutieren, nämlich jetzt nicht nur theologisch, sondern auch im eigenen Leben womöglich, das darf aber nicht unangenehm sein, das darf auch nicht wehtun und womöglich, es muss möglichst immer angenehm alles sein, dann gehe ich am Wesentlichen vorbei, weil Christus hat uns durch das Kreuz erlöst. Das macht uns Paulus klar. Ja. Um es zum Abschluss noch zum dritten Teil zu kommen, den ich mir immer vorgenommen habe, nach dem Leben eines Heiligen und das, was er uns lehrt, zu schauen, was sozusagen die Auswirkung dieses Heiligen ist, ist bei Paulus natürlich das sehr umfangreich, weil das ganze Leben der Kirche zerrt von ihm. Aber man kann vielleicht einen Blick darauf werfen, was wir jetzt wirklich sehr konkret auch von ihm annehmen können. Vielleicht sind es nur ein paar Streiflichter, aber ich glaube, man kann Paulus wirklich sehen als den Charismatiker, ja, der mit der Amtskirche, ja, durchaus auch seine Sträuße ausgefochten hat. Ja, dem einmal ein bisschen stolz auch schreibt, er ist dem Petrus auch entgegengetreten, weil Petrus sich nicht an das gehalten hat, was sie eigentlich ausgemacht haben, dass Petrus dann wieder sozusagen die Heiden gemieden hat. Die Heidenchristen sind damit gemeint, um den Juden kein Ärgernis zu geben und dann nicht mit ihm gegessen hat und so weiter. Und da war Paulus sicher auch ein mühsamer Zeitgenosse für die anderen. Und das ist aber sehr, sehr berührend, wie er sich aber völlig selbstverständlich und das auch selber immer wieder klar macht, ganz unter die Autorität des Petrus gestellt hat. Auch wenn er sich manches erkämpft hat und so weiter. Es ist auch sicher kein Zufall, dass sie dann mehr oder minder gemeinsam, also im gleichen Kontext, auch wenn sie unterschiedliche Martyrien erlitten haben, aber zur gleichen Zeit eigentlich das Martyrium erlitten haben. Heute auch von der Kirche auch gemeinsam gefeiert werden. Petrus und Paulus ist ein Fest nur. Dass der Charismen hat für die Kirche, ja, der etwas bewegen kann, auch die Fähigkeiten hat dazu und so weiter, so wie in Paulus, ja, dass der dann wirkungsvoll wirken kann, wenn er sich wirklich ganz einfügt, auch in das Gefüge der Hierarchie. Die Kirche ist hierarchisch. Sich dem Petrus folgt, oder den Bischöfen heute und so weiter. Das Zweite, die Kirche als Leib Christi, das sollte in unserem persönlichen Leben, glaube ich, wirklich eine Rolle spielen. Also nicht nur als theologischer, prinzipieller, theoretischer Gedanke, sondern wirklich als etwas, was uns durch und durch geht. Ja. Wenn man Christus liebt, muss man auch die Kirche lieben. Ja. Das kann man, darf man niemals trennen. Ja. Und das hängt auch davon ab, wie man von der Kirche spricht und wie man mit ihr umgeht und wie man auch, wenn man vielleicht leidet einmal unter der Kirche, das kann es ja geben, ja, wie man das dann sieht und so weiter. Dass man niemals sagt, Christus ja, Kirche nein, das ist ein Widerspruch in sich. Das geht nicht. Paulus bringt uns bei, dass die Kirche der mystische Leib Christi ist. Ja? Und dass wir auch eine affektive Liebe zur Kirche haben, also eine gefühlsmäßige Liebe. Ja? Nicht nur sagen, ja, das brauchen wir halt auch irgendwie so als Anhängsel. Nein, das ist eins. Das gehört zusammen. Dann finde ich, was man bei Paulus einfach sehen kann und was man für sich selbst als Ansporn nehmen kann, Paulus hat wirklich alle Fähigkeiten, die er gehabt hat, für das Reich Gottes eingesetzt. Ja? Gleichzeitig war ihm bewusst, wie schwach er oft ist. Paulus dürfte irgendetwas gehabt haben, das ist bis heute ungeklärt, was er als den Stachel bezeichnet, der ihm ins Fleisch gestoßen ist. Ob es eine ständige Versuchung war oder eine Krankheit, die er gehabt hat, oder man weiß es bis heute nicht wirklich. Aber er hat das offen angesprochen. Es dürfte wahrscheinlich damals schon bekannt gewesen sein, wenn er es nur so gesagt hat. Aber das finde ich sehr ermutigend, dass man gerade auch im eigenen Scheitern, im eigenen Versagen, in der eigenen Schwachheit weiß, dass man was machen kann für das Reich Gottes. Ja. Dass Paulus auch Schwächen gehabt hat, das war kein Superman, ja, sondern der kämpfen musste, selbst kämpfen musste, selbst gescheitert ist, selbst manches noch verstehen lernen musste und so weiter. Und trotzdem so wirkungsvoll für das Reich Gottes wirken konnte. Und das soll man für sich selbst, finde ich, auch annehmen. Ich will alles für das Reich Gottes tun. Ich weiß schon, dass mir vieles fehlt, aber die Gnade kann alles bewirken. Dann dieses Wirken heraus, und Paulus war wirklich sehr aktiv, dass die Aktion aus der Kontemplation heraus. Für Paulus war es völlig klar, dass der Anfang für alles, was er tut, und er hat große Pläne gehabt und hat sie auch verfolgt, immer das Gebet sein muss. Die persönliche Verbindung mit Christus. Das sollte für einen selbst auch treffen. Das Evangelium zu verkünden, war seine große Berufung. Man spürt wirklich aus jeder Zeile, die er geschrieben hat, aus allem, was er getan hat, das war nicht irgendwie, weil er sich gedacht hat, da muss ich halt eine Pflicht erfüllen, sondern es war aus einer echten Liebe zu den Menschen. Er hat alles auf sich genommen, weil er gewusst hat, das Beste, was ich Menschen bringen kann, ist das Evangelium, ist Christus. Und deswegen hat er diese Mühen auf sich genommen. Wenn wir heute als Missionare tätig sein wollen, als apostolische Menschen, als Menschen des Reich Gottes ausbreiten, dann muss das unsere Motivation sein, weil ich die Menschen gern habe, weil ich ihnen was Gutes tun will. Deswegen, dann werde ich es auch auf eine ganz andere Weise tun, als wenn ich das irgendwie als eine mir, welchen Gründen auch immer, auferlegte Pflicht sehe, die ich halt irgendwie erfülle. Und schließlich auch das Leid. Paulus hat also, wir haben die Narrenrede gehört, gewusst, was Leid bedeutet. Was wahrscheinlich noch schwerer zu tragen war für ihn, diese Konflikte, die auch Verleumdungen, die er erlitten musste, sind immer wieder auch Andeutungen von Leuten, die ihm das Leben wirklich schwer gemacht haben. Wird jeder von uns auch kennen, ja? Dass man das eben sieht als ein Werkzeug, dass man nicht nur sagt, das könnte alles so schön sein und leider gibt es das Leid auch, sondern es wie Paulus gemacht, sondern es auch bewusst annimmt, so wie Christus das Kreuz angenommen hat und sagt, ja, auch dieses Leid, das ich zu ertragen habe, ohne jetzt wehleidig zu sein, kann ein Werkzeug für etwas Gutes sein und ich bin bereit, mit Christus das Kreuz zu tragen, weil das ist das Werkzeug für die Erlösung. Und auf diese Weise können auch wir heute etwas bewirken für das Reich Gottes. Auch heute gibt es noch viele, viele Menschen, die darauf warten, ob bewusst oder unbewusst, dass ihnen Christus gebracht wird.